Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute zum Thema Haftstrafe und Gefängnisreform. Dazu begrüßt sie Kolja Unger. Wer in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt wird, der betritt eine Parallelwelt. Einen kleinen Staat im Staat vielleicht. In Gefängnissen gelten andere Regeln und Gesetze als in Freiheit. Es herrscht eine strikte Geschlechtertrennung in Frauen- und Männeranstalten. Besuchszeiten sind auf ein paar Stunden im Monat limitiert. Über 80% der Strafgefangenen sind derzeit im geschlossenen Vollzug. Hier herrscht Einzelhaft. Die Zellen sind nicht größer als 9 Quadratmeter. Der Tagesablauf, Beschäftigungen und der Besitz von Gegenständen sind stark reglementiert. Es können darüber hinaus Disziplinarstrafen verhängt werden. Die genauen Haftbedingungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. In Sachsen möchte die grüne Justizministerin Katja Mayer nun den Vollzug modernisieren. Ihr Entwurf für eine sächsische Gefängnisreform soll den Lehren aus der Corona-Pandemie Rechnung tragen und durch eine Verbesserung der Haftbedingungen die Resozialisierung der Gefangenen erleichtern. Anlass für uns, mit jemandem zu sprechen, der das deutsche Strafvollzugssystem in- und auswendig kennt. Thomas Galli ist promovierter Jurist, Kriminologe und Psychologe. Er hat 15 Jahre im Strafvollzug gearbeitet, auch als Gefängnisdirektor in Sachsen und wurde hier zu einem scharfen Kritiker des Strafvollzugs. Mittlerweile hat er die Seite gewechselt und vertritt als Anwalt die Rechte von Gefängnisinsassen. Herzlich willkommen zu den Kulturfragen.
Vielen Dank, Herr Unger.
Herr Galli, viele kennen Gefängnisse ja nur aus Serien und Filmen, wie zuletzt etwa Asbest. Hätten Sie ein paar eindrückliche Erfahrungen aus Ihrer Zeit als Gefängnisdirektor für uns, die vermitteln, wie das Leben im Knast wirklich ist?
Also der Alltag ist eher geprägt von einer gewissen Lethargie. Langeweile, es sind immer die gleichen Abläufe. Diese Dinge mit Gewalt, mit Drogenhandel und so weiter finden natürlich statt. Sie sind aber so an der Oberfläche nicht so zu sehen. Also es ist eher, wie würde ich beschreiben, eher so eine dumpf, unlebendige Atmosphäre. Die härteste Form der Unterbringung ist tatsächlich die absolute Absonderung von allen anderen Gefangenen. Ja. Eine Isolation, die als Form von Strafe sozusagen, als Arrest nur in Anführungsstrichen vier Wochen dauern darf, die aber als Sicherungsmaßnahme, also wenn man sagt, das ist jemand, von dem möglicherweise eine Gefährdung für andere ausgeht, über Monate sich auch hinziehen kann. Und es kann auch dazu kommen, dass zum Beispiel dann jemand letztlich nur noch mit einer Papierunterhose begleitet in so einer Art Gummizelle ist. Das ist natürlich nicht der Regelfall, aber bis zu dieser Stufe sozusagen kann das eskalieren für einen einzelnen Inhaftierten.
Das mit der Papierunterhose in der Gummizelle war etwas, was Sie erlebt haben selbst?
Ja, das ist in meiner Zeit in Straubing in Bayern, war ich ja 7 Jahre lang tätig. Und dort ist es eben so, wenn man davon ausgeht, ein Inhaftierter könnte sich etwas antun und man sieht keinen anderen Ausweg mehr, dann kommt er eben in so einen kameraüberwachten Haftraum, in dem überhaupt nichts drin ist. Und er kriegt nicht mal mehr eine normale Unterhose, weil selbst mit der könnte man sich sozusagen im Extremfall irgendwie strangulieren. Aber das, wie gesagt, das ist natürlich nicht jetzt der Regelfall, aber bis dahin kann das kommen. Ja.
Sie haben ja auch die JVAs in Zeithain und Torgau geleitet, also beide in Sachsen. Was halten Sie denn von den Vorhaben der Justizministerin, den offenen Vollzug auszubauen und den Gefangenen einen Internetzugang zu ermöglichen?
Das ist auf jeden Fall der richtige Weg und das sind sehr lobenswert, diese Ansätze oder dieses Weitergehen des Weges, der in Sachsen schon seit längerem ja beschritten wird. Also ich habe schon Sachsen kennengelernt als relativ fortschrittliches Bundesland, was den Strafvollzug angeht. Und das soll konsequent fortgeführt werden, indem eben möglichst mehr Inhaftierte in den offenen Vollzug kommen. Sie haben es einführend ja gesagt, das sind bundesweiten Durchschnitt weniger als 20% eigentlich, die im offenen Vollzug sind. Und das soll gestärkt werden und auch allgemein soll der Kontakt zur normalen Außenwelt sozusagen gefördert werden. Und da gehört eben heutzutage auch auf jeden Fall das Internet dazu.
Ja, Videotelefonate zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, was macht denn den Unterschied aus? Was für Vorteile bringt der offene Vollzug?
Also in der Regel sollte der offene Vollzug eben damit verbunden sein, dass die Inhaftierten tagsüber ganz normal arbeiten können an normalen Arbeitsstellen, also außerhalb des Strafvollzuges. Und auch die Unterbringung selber findet in Einrichtungen statt, die außerhalb der Gefängnismauern sozusagen sind. Die sind auch noch gesicherte Einrichtungen bis zum gewissen Grad, aber deutlich weniger eben, als es jetzt im richtigen geschlossenen Vollzug der Fall ist. Das heißt, es ist dort ein Leben, das schon deutlich mehr dem angeglichen ist in Freiheit, also dem normalen Leben sozusagen.
Einige Kritiker wehren sich ja dagegen, das Leben im Gefängnis oder für Strafgefangene angenehmer zu machen. Ein Gefängnis, sagen Sie zugespitzt, solle ja kein Hotel auf Staatskosten sein. Was entgegnen Sie denen?
Ich kann das Argument absolut schon verstehen. Und mir geht es auch nicht darum, mit meinen Reformvorschlägen jetzt den Inhaftierten unbedingt das Leben einfacher zu machen, sondern es geht halt um die Frage, wie geht man mit Straffälligen möglichst so um, dass sie in Zukunft nicht wieder straffällig werden. Und dann muss man eben sehen, dass es absolut kontraproduktiv ist in vielen Fällen und tatsächlich eben nach hinten losgeht, wenn ich die Menschen in diese völlige Parallelwelt einer geschlossenen Anstalt einsperre über Monate oder Jahre, wo, wie Sie auch schon gesagt haben, eben ganz andere Regeln und Gesetze gelten als in der freien Gesellschaft. Und dann wachsen sie in so eine Parallelwelt hinein und werden aber irgendwann ja wieder entlassen und kommen dann draußen noch viel weniger zurecht. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft wollen, dass Straftäter möglichst nicht wieder straffällig werden, dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir diese Zeit möglichst sinnvoll gestalten. Und da ist es halt sinnvoller, den Alltag möglichst den realen Lebensverhältnissen anzupassen. Aber es kann nicht dabei allein bleiben. Ich verstehe das schon, wenn jemand sagt, okay, er hat die und die Straftat begangen, vielleicht auch das Opfer von dieser Straftat. Wenn das dann sieht, okay, der kann jetzt ganz normal zur Arbeit gehen und dann geht er halt abends da wieder rein. Wochenende kann er auch zu Hause verbringen und. Also was ist jetzt sozusagen die Konsequenz von dem, was er mir angetan hat oder von dem Schaden, den er angerichtet hat? Von daher würde ich schon auch sagen, diese Öffnung des Vollzuges ist ein Gesichtspunkt, der für bessere Resozialisierung sorgen kann, muss aber einhergehen, erstens auch mit einer Arbeit mit den Straffälligen. Die sind ja nicht in den allermeisten Fällen sozusagen ohne Grund oder ohne Hintergrund straffällig geworden, sondern es sind ganz oft Menschen mit Problemen in verschiedensten Bereichen. Und da muss man mit ihnen arbeiten, dass sie diese Probleme in den Griff bekommen. Und man muss eben auch an die Geschädigten der Straftaten denken und muss daher auch den Täter-Opfer-Ausgleich parallel ausbauen, sodass eben jemand, der vielleicht im offenen Vollzug ist und normal arbeiten kann, dass der dann aber zum Beispiel einen guten Teil von dem Geld, das er bei der Arbeit verdient, dann zur Schadenswiedergutmachung oder eben zum Täter-Opfer-Ausgleich verwendet.
Sie sind eben schon auf die Personen eingegangen, die straffällig werden. Was ich auffällig finde, ist, dass 95% der Gefängnisinsassen Männer sind, die meisten mit geringem Bildungshintergrund. Ein Drittel davon haben keinen deutschen Pass. Woran liegt das? Was sind das für Menschen, die eine Straftat begehen? Sie haben ja auch Psychologie und Kriminologie studiert.
Also es ist eben tatsächlich so, dass ganz oft hinter der Straffälligkeit ein Sozialisierungsdefizit steckt. Das heißt, es sind Menschen, die in der Regel nicht in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo es ihnen sozusagen gelingen konnte, auch die Werte und Normen, die so allgemeinverbindlich sind und die wir alle mehr oder weniger einhalten, irgendwo zu internalisieren und dann auch sozusagen leben und einhalten zu können. Also es sind Menschen, jedenfalls in der Mehrheit, mit schwierigen biografischen Hintergründen. Das ist ja auch dieser Gedanke der Resozialisierung, dass man eben sagt, okay, die Straftat entsteht nicht allein aufgrund sozusagen des bösen Willens des Täters, sondern es hat auch alles einen sozialen Hintergrund und an diesen Hintergründen müssen wir halt bestmöglich aufarbeiten, soweit es überhaupt dann noch geht im Erwachsenenalter. Aber da muss man bestmöglichst ansetzen.
Ihre Kritik am derzeitigen Strafvollzug ging ja noch weiter, als man hinter den Reformen der Justizministerin vermuten könnte. Dahingehend, Gefängnisse so weit wie möglich abzuschaffen. Wie soll das denn gehen?
Also es klingt natürlich erstmal absurd oder unseriös oder so eine Utopie. Aber Gefängnisgedanke, und das ist ja keine neue Erkenntnis von mir, sondern das erschließt sich eigentlich auch ohne weiteres und wird seit vielen Jahrzehnten vertreten, auch von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Der Gedanke, dass ich ein paar hundert Straftäter zusammen einsperre in eine geschlossene Anstalt und damit erreichen will, dass diese Straftäter sich sozusagen in die normale Gesellschaft besser eingliedern, als es vorher der Fall war. Der Gedanke ist natürlich paradox und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und er beruht ja letztlich auf einer Kostenerwägung, dass man eben sagt, okay, ich kann hier 500 oder in großen Anstalten 1000 Menschen zusammen sozusagen bestrafen und mit relativ wenig Aufwand, Kostenaufwand. Aber das kann eben dann nicht funktionieren, wenn ich so mit ihnen umgehen will, dass sie, wie gesagt, nicht wieder straffällig werden möglichst. Und es ist auch kostenmäßig natürlich zu kurz gedacht, weil die Menschen fallen dann sehr oft eben raus aus dem Arbeitsleben, wenn sie überhaupt schon mal drin waren. Aber jedenfalls sind dann oft die Chancen, wieder sozialversicherungspflichtig irgendwann Arbeit zu kriegen nach der Haft, die sinken natürlich. Das heißt, sie sind dann wieder auf Sozialleistungen angewiesen. Sie werden vielleicht wieder straffällig. Sie sind drogenabhängig und bleiben es auch. Also alles auch unter dem Kostengesichtspunkt keine sehr vernünftige Idee. Also insofern geht es darum, einfach diese Gefängnisidee zunehmend zu hinterfragen und zu überwinden. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, alles abzuschaffen, was wir jetzt mit den Gefängnissen erreichen wollen. Also es gibt einen geringen Anteil von sehr gefährlichen Menschen, denen muss die Freiheit entzogen werden für die Sicherung der Allgemeinheit. Es gibt den Sinn, Menschen auch gegen ihren Willen aus einem bestimmten Umfeld rauszunehmen mal und woanders unterzubringen. Freiheitsbeschränkungen und so weiter machen alles grundsätzlich Sinn. Aber wie gesagt, diese institutionelle Gefängnisgedanke, der macht keinen Sinn.
Gut, dass Sie es nochmal ausdifferenziert haben. Eine Funktion der Haft ist ja auch die Sühne. In Krimis sagt der Kommissar dann immer, Sie werden bald viel Zeit haben, darüber nachzudenken. Was brauchen Menschen außer Zeit, die ein Verbrechen begangen haben, für ihre Läuterung und ihre Resozialisierung?
Also dieser Gedanke, man hat dann Zeit, darüber nachzudenken. Man geht sozusagen in sich und kommt dann geläutert wieder raus. Der widerspricht vollkommen meinen Erfahrungen, auch jetzt als Anwalt, hat man ja auch nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu Straffälligen. Das ist sehr selten, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt jemand, der tatsächlich seine Taten bereut oder darüber nachdenkt, sondern es geht ja dann ganz oft darum, dass man jetzt selber in einer existenziell bedrohlichen Situation ist. Man ist jetzt in Haft, die Familie ist draußen, wie geht's dort weiter und wie komme ich irgendwie in der Haft über die Runden und kriege einen Arbeitsplatz, kriege ein Telefonat genehmigt und. Also die Tat oder das eigene Fehlverhalten gerät völlig aus den Augen. Und ich glaube, es wäre eben wichtig, dass wir tatsächlich den Bezug zu den Geschädigten noch stärker herstellen. Auch den Geschädigten sozusagen zuliebe, den Opfern zuliebe, die bisher noch zu wenig berücksichtigt werden, auch, glaube ich, in unserem Strafrecht. Und Täter können nur Schuldgefühl entwickeln oder Reue gegenüber denjenigen, die sie vielleicht geschädigt haben. Sie können es nicht entwickeln gegenüber dem Staat oder der Allgemeinheit oder dem Gesetzgeber. Das ist alles viel zu abstrakt.
Das ist sehr interessant, was Sie da sagen. Ja. Ich stelle es mir so vor, ich habe es endlich geschafft, durch das Verfahren durchzugehen. Der Täter ist verurteilt, er kommt ins Gefängnis und dann habe ich endlich meine Ruhe. Aber Sie sagen, die Geschädigten sollen weiterhin in den Resozialisierungsprozess der Täter eingebunden werden, also weiter dazu gebracht werden, auch Kontakt zu den Tätern zu halten.
Wenn Sie das wollen, das gibt natürlich Fälle, gerade bei Sexualstraftaten, wo die Opfer nie wieder was mit dem Täter zu tun haben wollen, was natürlich absolut zu akzeptieren ist. Aber es gibt durchaus auch viele Fälle, wo die Opfer sagen, sie würden gern einfach mehr Wirkmächtigkeit auch spüren, dass sie sozusagen auch den Täter konfrontieren können. Und wenn sie das Gefühl hätten, okay, er bereut es wirklich, was er ihnen angetan hat, dann hätte es heilende Wirkung. Und weiß man auch aus Studien, dass das tatsächlich so sein kann und dass die Chancen jedenfalls viel größer sind, dass dann auch psychische Schäden sozusagen geheilt werden können im Austausch mit Tätern. Und man weiß eben auch genauso auf der anderen Seite, dass Täter, die sich dem stellen und die dann auch ein wirkliches Reuegefühl entwickeln, dass sie eine deutlich geringere Rückfallgefahr haben. Also wir müssten, glaube ich, zumindest die Strukturen so verändern, dass solche Begegnungen oder solche Prozesse öfters ermöglicht werden. Sie werden nicht in jedem Fall Sinn machen und nicht immer wollen das die Beteiligten, aber bisher sind solche Prozesse ja eben kaum möglich.
Haben Sie denn Beispiele, wo das gelungen ist? Also wo genau sowas geklappt hat? Können Sie da, weiß nicht, aus anderen Ländern oder aus anderen Kontexten was berichten, wie das gut funktioniert, wie das ablaufen soll? Diese Kontakte auch, dieser Austausch zwischen Geschädigten und TäterInnen?
Ja, es gibt eben aus anderen Ländern Studien, zum Beispiel bei Gewaltdelikten, wo dann unter Begleitung von einer Mediatorin oder einem Mediator ein Gesprächsprozess stattfindet zwischen Täter und Opfer und wo im besten Falle am Ende von so einem Prozess dann eine wirkliche, ernst gemeinte, authentische Reue, Entschuldigung des Täters steht und dann auch eine Art Vergebung oder Loslassen seitens der Geschädigten. Und da hat man eben festgestellt, das hat sehr heilende Wirkung für die Opfer, für die Geschädigten und eben sehr positive Wirkungen auf die Rückfallgefahr der Täter.
Sie haben eben auch schon, sind auch schon auf Betroffene von sexualisierter Gewalt eingegangen, dass man da gut verstehen kann, dass die vielleicht kein Interesse haben an so einer Begegnung. Sie waren Beiratsmitglied im Netzwerk B+, einer Interessensvertretung für Opfer von sexualisierter Gewalt. Wie stehen die Betroffenen dort zu der Vorstellung, dass die TäterInnen nicht mehr weggesperrt gehören, sondern sie ihnen im offenen Vollzug morgens auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise begegnen könnten?
Also Opfer von sexualisierter Gewalt, die ich kennengelernt habe und mit denen ich gesprochen habe, die wollen in aller Regel den Tätern nicht mehr begegnen und sie haben auch teilweise natürlich große Angst davor. Und ihnen ist allein schon das Gefühl ganz wichtig, dass er ihnen nicht wieder über den Weg laufen kann. Das muss man absolut respektieren und berücksichtigen. Kann man aber selbstverständlich auch mit anderen Wegen als jetzt mit einer Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt, also mit zum Beispiel mit elektronischer Aufenthaltsüberwachung. Was ich aber auch ganz wichtig fand oder finde und was, glaube ich, vielen auch nicht so bewusst ist, wir haben auch viele Opfer von sexualisierter Gewalt, das ja also ganz oft im institutionellen Umfeld passiert ist, Kirche oder Schule oder sowas, oder Sportverein, dass die ganz oft gesagt haben, oft ist ja auch so, dass man erst sich 20, 30, 40 Jahre später überhaupt traut, das zu äußern, was da passiert ist. Und ihnen ist vor allem wichtig, dass es aufgearbeitet wird, schonungslos und offen aufgearbeitet wird und dass ihnen gar nicht so jetzt eine Bestrafung der Täter oder so im Vordergrund steht, sondern ja, diese Aufarbeitung.
Nicht das Individuum, sondern das System, das dahinter steckt.
Das System, das dahinter steckt, genau.
Dass sowas ermöglicht.
Und auch, dass man sich einfach dann, wenn sie eben sich sozusagen als Opfer gezeigt haben und eben den Mut auch haben, dass man sich dann verstärkt auch um sie kümmert oder ihre Interessen dann auch berücksichtigt. Das ist vielen ganz, ganz wichtig vor allem und wie gesagt, nicht unbedingt jetzt eine Bestrafung.
Unser Strafsystem schützt ja nicht nur die Opfer, sondern auch die TäterInnen, nämlich vor Selbst- bzw. Lynchjustiz, zumindest so lange, wie wir als Gesellschaft den Eindruck haben, Verbrechen werden angemessen geahndet und damit auch unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit befriedigt. Denken Sie nicht, der Staat muss sein Gewaltmonopol auch mit einer gewissen Strenge verteidigen? Andernfalls könnten ja Menschen wie vor einigen Jahren in Sachsen auf die Idee kommen, es wäre in Ordnung, etwa auf Rechtsextreme mit einem Hammer einzuschlagen.
Solange das so ist, dass wir mehrheitlich noch an die sozusagen positive Wirkung von Gewalt oder Strafe glauben, solange ist es absolut wichtig, dass der Staat dieses Gewalt Monopol natürlich ohnehin behält und auch in einer gewissen Form auslebt, um vielleicht auch einen oder anderen Privatmenschen davon abzuhalten, selber zur Waffe zu greifen oder zur Gewalt zu greifen. Aber ich glaube, es geht eben darum, dass wir zunehmend erkennen, dass mit Strafe allein in dem Sinne, dass sozusagen demjenigen, der was falsch gemacht hat oder der sich schädlich verhalten hat, dass wir dem jetzt umgekehrt auch ein Übel, ein Leid zufügen, dass damit eigentlich nichts erreicht wird. Das ist zwar ein allgemeiner Impuls und Vergeltungsbedürfnis, aber je mehr stärker wir das reflektieren, glaube ich, desto stärker wird man erkennen, dass man damit nichts erreicht. Also auch die Linksextremen, die jetzt da Nazis Gewalt angetan haben, das wird nichts bewirken, außer dass es zu mehr Gegengewalt wieder kommt. Und ich glaube, es geht darum, dass wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eben zunehmend erkennen, dass das hinterfragt werden muss und dass man andere Wege braucht, wenn man tatsächlich erreichen will, dass möglichst wenige Menschen sich so ganz anderen gegenüber schädlich oder destruktiv verhalten.
Dann machen wir es doch zum Schluss nochmal konkret. Wenn Sie nun einen Alternativvorschlag für eine Gefängnisreform formulieren müssten, mit der Sie all den eben besprochenen Anforderungen an unser Strafsystem Rechnung tragen müssten, was stünde denn darin?
Also ich würde immer diesen Gedanken, diesen Strafgedanken, also diese Übelszufügung, Stück weit in den Hintergrund verschieben und vorrangig Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung, gemeinnützige Leistungen stellen und auch eine Arbeit an sich selbst sozusagen, der Straffälligen. Und diese Androhung sozusagen, das und das Übel droht dir sonst, das würde dann nur eingreifen, wenn Täter-Opfer-Ausgleich verweigert wird, wenn therapeutische Maßnahmen nicht absolviert werden. Und diese Dinge. Wie gesagt, es gibt einen gewissen Anteil, Prozentsatz von sehr gefährlichen Menschen, denen muss man die Freiheit entziehen, aber das sind ein paar Prozent der jetzt derzeit Inhaftierten. Und bei anderen, wo man sagt, okay, häusliche Gewalt und solche Dinge oder sind im Rockermilieu, muss man vielleicht sie mal rausnehmen, aber dann sollte man sie eben nicht in eine Anstalt mit 500 anderen Straftätern stecken, sondern dezentral in Wohngruppen, die ganz normal ins Stadtbild auch eingepflegt sind und wo ich mir überlegen kann, die kann ich jetzt hier zusammen unterbringen und mit denen individuell arbeiten in einem realitätsnäheren Kontext.
Der Jurist Thomas Galli mit einem Vorschlag, unser Strafsystem neu zu denken. Weg von Haftstrafen in Großgefängnissen hin zu einer restaurativen Justiz, die auf Wiedergutmachung im Sinne eines Täter-Opfer-Ausgleichs setzt. Thomas Galli ist Rechtsanwalt und ehemaliger Gefängnisdirektor. Sein Buch Weggesperrt, warum Gefängnisse niemanden nützen, ist 2020 in der Edition Körber erschienen. 312 Seiten kosten 18 Euro. Weitere Folgen der Kulturfragen finden Sie online unter www.deutschlandfunk.de/kulturfragen sowie als Podcast in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Fürs Zuhören bedankt sich Kolja Unger. Ich wünsche einen schönen Sonntagnachmittag.